Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das neue Coronavirus breitet sich nicht nur in China weiter aus. Inzwischen meldet Südkorea über 800 Fälle. In Italien sind über 200 Menschen infiziert. Und auch im Iran, in Kuwait, Bahrain, Afghanistan gibt es Erkrankte. Im NDR sagte gestern dazu der Virologe Jonas Schmidt-Kanasit:
Wir müssen leider feststellen, dass es uns, der WHO und den anderen Ländern nicht gelungen ist, letztendlich den Ausbruch in China zu halten. Es gibt Ausbrüche außerhalb Chinas und damit ist die Situation eben eine grundlegend andere. Es müssen jetzt andere Maßnahmen ergriffen werden. Es bringt jetzt also nichts mehr, dass man sich abschottet. Insofern muss man mit dieser neuen Situation adäquat jetzt umgehen.
Wie man beim Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten die Ausbreitung des Coronavirus sieht, dazu haben wir mit der Direktorin Dr. Andrea Ammon gesprochen. Danach sprechen wir darüber, wie selbst vage Vorhersagen über die Ausbreitung von SARS-CoV-2 nützlich sein können. Und wir nehmen Sie schließlich mit zum Einstein-Fahrstuhl an der Universität in Hannover. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Das Coronavirus verbreitet sich außerhalb von China weiter. Italien riegelt nach den ersten Virustodesfällen 11 Städte im Norden ab. 52.000 Menschen stehen praktisch unter Quarantäne. Die Weltgesundheitsorganisation äußert sich besorgt über Krankheitsfälle ohne erkennbare Verbindung zu China. Ich habe heute Vormittag mit Dr. Andrea Ammon gesprochen, Direktorin des European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, in Solna in Schweden. Und ich habe sie zunächst gefragt, inwieweit sich die Situation für Europa nach den Infektionen in Italien grundlegend verändert hat.
So, was wir jetzt in Italien sehen, ist zum ersten Mal in Europa schnell anwachsende Zahlen von Menschen, die mit Covid-19 erkrankt sind. Das ist etwas, was wir in Ländern außerhalb Europas schon gesehen haben und worauf diese schnell anwachsenden Häufungen in Italien hinweisen, ist, dass dieses Virus zu einer lokalen Übertragung geführt hat und jetzt zu verschiedenen Häufungen dort führt. Die Situation entwickelt sich natürlich jetzt dynamisch und wir erwarten auch, dass es noch mehr Fälle geben wird in den nächsten Tagen.
Von welchen Szenarien oder auch Risikoeinschätzungen nach den Infektionsfällen in Italien geht das ECDC jetzt für Europa aus?
Wir nehmen an, dass in den nächsten Wochen es möglich ist, dass solche lokalisierten Ausbrüche auch in anderen Ländern auftreten können. Und dass wir in Europa in den nächsten Wochen ein Bild haben, wo es Länder gibt, die in derselben Situation bleiben wie jetzt, nämlich dass Fälle importiert werden und dann eben untersucht wird, welche Kontaktpersonen sie haben und die dann eben auch gut beobachtet werden können. Und aber auch Länder mit eben solchen lokalisierten Ausbrüchen, wie es jetzt in Italien auftritt.
Welche Maßnahmen müssen dann aus Sicht der ECDC getroffen werden, wenn es ein, so wie Sie es beschrieben haben, differenziertes, unterschiedliches Bild in Europa gibt, um sozusagen den Verkehr, den Warenverkehr, den Verkehr von Menschen in Europa zu gewährleisten?
Ich glaube, die Maßnahmen sind im Prinzip nicht anders, als sie jetzt getroffen werden. Die Länder müssen einfach dann auch flexibel reagieren, je nachdem, welche Situation sie in den Ländern vorfinden. Und die letztliche Entscheidung, welche Maßnahmen getroffen werden, die liegt dann bei den Ländern.
Und welche Rolle, welche Verantwortung kann die ECDC wahrnehmen?
Unsere Aufgabe ist es, zuerst einmal eine Überwachung sicherzustellen, sodass wir einen Überblick haben, wie die Datenlage in den Ländern ist. Zum Zweiten die Risiken zu bewerten, was sich jetzt ja auch täglich ändern kann. So, wir beobachten das sehr genau. Und zum Dritten die Länder zu beraten hinsichtlich der Maßnahmen, der wissenschaftlichen Evidenz für Maßnahmen und ihnen dann eben Handlungsoptionen zu geben.
Wie gut sind aus Ihrer Einschätzung heraus die Gesundheitseinrichtungen in Europa vorbereitet auf eine mögliche Epidemie oder Pandemie mit Covid-19? Es gibt eine Untersuchung von Anfang 2020. 40 Labore in Europa können insgesamt nur 8.000 Tests auf das Virus pro Woche machen. Reicht sowas aus?
Das war der Status Ende Januar oder Anfang Februar, wenn diese Umfrage gemacht worden ist. Aber inzwischen haben die meisten Länder diese Tests auch an Krankenhauslabore und private Labore in der Peripherie weitergegeben. Und jetzt gehen wir davon aus, dass die Kapazität wesentlich höher ist.
Inwieweit ist aus Ihrer Sicht ein Wechsel in der Blickrichtung, in der Perspektive im Umgang mit dem Coronavirus erforderlich? Bisher hat man ja auf Eindämmung, Verhinderung von Ansteckung gesetzt. Das ist ja scheinbar jetzt auch nach Italien nicht mehr möglich. Jetzt geht es quasi darum, die Auswirkungen der Seuche eigentlich abzumildern. Wie kann das geschehen?
Im Prinzip ist es immer noch das Ziel, diese Ausbrüche einzudämmen. Also die italienischen Gesundheitsbehörden sind nach wie vor dabei, die Kontaktpersonen zu identifizieren. Die Strategie, die Viren aus dem Land zu halten, hat noch nie funktioniert, aber ist jetzt nicht mehr das erste Ziel. So dass es jetzt darum geht, dafür zu sorgen, dass die Erkrankten auch behandelt werden können, dass die Krankenhäuser vorbereitet sind und dass die Bevölkerung über das Risiko auch informiert ist.
Die Ausbreitung des Coronavirus hängt ja nur noch zum Teil davon ab, was die Behörden tun. Eine viel entscheidendere Frage, so scheint ja zu sein, ist das individuelle Verhalten. Muss man viel stärker auch sozusagen auf die Bevölkerung zugehen und auf das Verhalten der Bevölkerung eingehen?
Ganz sicher ist die Kommunikation zur Bevölkerung ein wichtiger Teil der Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Die Maßnahmen, die jeder Einzelne treffen kann, sind relativ simpel. Es geht um Händehygiene. Es geht darum, dass wenn man selber Symptome hat, dass man nicht in volle Wartezimmer geht, sondern dann den Notdienst anruft und dann Instruktionen bekommt, wie man sich zu verhalten hat. Es geht darum, dass wenn man Symptome hat, wenn man Husten hat oder niesen muss, dass man das nicht in die Welt hinaus pustet, sondern eben den Mund und die Nase schützt, dass man in den Ärmel niest oder sowas. Diese Maßnahmen kann jeder ja treffen.
In Italien haben die Behörden jetzt die letzten beiden Tage des traditionsreichen Karnevals in Venedig abgesagt. Heute finden in Köln beispielsweise und in Düsseldorf die Rosenmontagszüge statt. Schauen Sie auf solche Großveranstaltungen mit Besorgnis?
Natürlich gehört zu den Maßnahmen auch abzuwägen, ob Veranstaltungen, wo sich viele Menschen auf einem Ort versammeln, abgesagt werden müssen. Aber das ist eine Risikobewertung, die Behörden vor Ort treffen. Dann eben auch die epidemiologische Lage in Betracht ziehen.
Aber es kann auch bedeuten, dass immer mehr darüber nachgedacht wird, dass das Coronavirus in Europa das öffentliche Leben in stärkerem Maße immer weiter beeinflusst.
Das ist durchaus möglich. Und ich glaube, dass die ganzen Bemühungen, die jetzt eben gemacht werden, darauf zielen, dass diese Beeinträchtigung des Lebens möglichst minimal gehalten wird.
Europa und das neue Coronavirus. Einschätzung von Dr. Andrea Ammon, Direktorin des European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, in Schweden. Und wir bleiben beim nächsten Gespräch bei SARS-CoV-2. Die Weltgesundheitsorganisation hofft noch, die verschiedenen Corona-Epidemien eingrenzen zu können. Andere dagegen halten eine Pandemie für unausweichlich. Beide Perspektiven können sich auf die Vorhersagen mathematischer Modelle stützen. Nützlich für die einen sind sie für die anderen eher eine Art wissenschaftliche Kaffeesatzleserei. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat sich mit den Prognosen beschäftigt. Volkert, sind die Wissenschaftler und ihre Modelle eigentlich einig in dem, was sie beschreiben?
Nee, eher nicht. Also die Prognosen, die liegen tatsächlich noch recht weit auseinander. Manche Modelle gehen davon aus, dass der Höhepunkt im Zentrum der Epidemie, also in Wuhan, bereits überschritten ist. Andere Modelle rechnen damit, dass sich das noch bis in den Herbst hinzieht. Auch bei weiteren Kennzahlen gibt es große Unterschiede. Ich habe mit Sebastian Funk von der London School of Hygiene and Tropical Medicine gesprochen. Er hat seine Analyse schon am 12. Februar vorgestellt und vorhergesagt, dass sich in etwa 1 Million Menschen in Wuhan anstecken werden. Das ist ein gute 10% der Bevölkerung. Damit gehört er eher zu den Optimisten. Andere gehen davon aus, dass sich deutlich größere Anteile der Bevölkerung infizieren werden, weil es ja ein neues Virus ist, das unser Immunsystem noch gar nicht kennt.
Und wie kommt es zu diesen großen Unterschieden in den Modellen und Prognosen?
Naja, die Modelle selber, die rechnen natürlich mathematisch exakt, aber die Ergebnisse, die sind natürlich nur so gut wie die Daten, die man reinsteckt. Und da gibt es die großen Unsicherheiten. Wie leicht verbreitet sich eigentlich das Virus? Manche vermuten, dass dank der Quarantäne in China ein Patient da nur noch eine weitere Person ansteckt. Es gibt aber auch Schätzungen, dass da zu bis zu 4 weiteren Infektionen kommt. Dann die Frage, wie gefährlich ist der Erreger eigentlich? Erst sah es ja ziemlich dramatisch aus. Eine Analyse aus Japan liegt jetzt eher da nahe, dass es so wie eine wirklich heftige Grippeepidemie ist, also wie etwa die asiatische Grippe 1957. Und diese Unterschiede, die werden durch die mathematische Berechnung quasi noch verstärkt. Und das kommt dann eben zu diesen sehr unterschiedlichen Prognosen.
Und woran liegt es, dass die Datenlage so unübersichtlich ist? Man denkt ja, dass die WHO oder auch die ECDC eigentlich doch verlässliche Zahlen haben müssten.
Naja, der Großteil findet in China statt, in Wuhan. Und da sind die Ärzte einfach überwältigt von dieser Flut der Patienten. Die haben im Grunde kaum Zeit, da nebenher noch sozusagen Listen abzuhaken und das genau alles durchzurechnen. Von daher kommen die interessantesten Informationen im Moment nicht aus China, sondern wirklich von diesen Regionen, wo es eher wenig Patienten gibt. Zum Beispiel in Deutschland, in Bayern oder in Japan, eine große Patientengruppe. Da ist noch relativ Ruhe, da kann man sich das genau ansehen. Und diese Erkenntnisse, die man da gewinnt, die helfen dann einem auch wieder weiter, die Sache in China zu untersuchen. Und in Zukunft hofft man, dass es Apps geben wird. Also in Deutschland wird zum Beispiel SORMAS entwickelt. Das ist so eine App, die die Koordination in der Epidemie erleichtern soll, die quasi nebenher dann auch Daten über den Erreger liefern.
Wenn die Prognosen so weit auseinander liegen, der Begriff, den man ja verwenden könnte, war ja Kaffeesatzleserei, ist es dann überhaupt sinnvoll, solche Modelle auch durchzurechnen?
Ja, ich habe mit Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gesprochen. Der sagt, lieber Vorsicht, kein großes Vertrauen in die Zahlen setzen. Sebastian Funk sieht das naturgemäß anders. Er sagt, okay, die einzelnen Werte, die wir am Ende rauskriegen, die sind tatsächlich nicht wirklich verlässlich. Aber in unseren Modellen, da können wir verschiedene Strategien vergleichen. Was bringt es wirklich, Schulen zu schließen? Was bringt es, diese oder jene Flugverbindung zu streichen? Und diese sozusagen diese relativen Sachen, wo man innerhalb eines Modells vergleicht, die können tatsächlich helfen, aus der Vielzahl der möglichen Reaktionsformen die rauszupicken, die dann wirklich auch was bringen.
Eine der Fragen ist ja, kommt es nun zu einer Pandemie oder nicht? Was sagen die Modelle zu dieser Frage?
Ja, die meisten Modelle, die konzentrieren sich wirklich auf Wuhan und einige verfolgen auch die globalen Ausbreitungswege dieses Virus. Aber die Frage der Pandemie selbst, dazu machen die meisten keine klare Aussage. Aber in den verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe, da waren sich eigentlich alle Forscher einig mit diesen unabhängigen Ausbrüchen, die es jetzt in Südkorea gibt, in Italien, wahrscheinlich auch im Iran. Da lässt sich eine Pandemie praktisch nicht mehr verhindern. Und das bedeutet wirklich, dass der Blickwinkel verändert werden muss, wie wir das vorhin schon gehört haben. Also es geht nicht mehr darum, das Virus draußen zu halten, diese Kontaktketten zu verfolgen. Jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die mehr oder weniger unausweichliche Ausbreitung der Fälle auch in Deutschland, dass die möglichst breit verläuft, dass nicht alle Leute am selben Tag ins Krankenhaus rennen, sondern dass man mit diesen Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, Schulschließungen, dass jeder, der ein kleines Kratzen im Hals verspürt, eben doch zu Hause bleibt. Diese ganze Bandbreite, dass man das nutzt, um diese Infektion wirklich möglichst breit zu verteilen, damit der Effekt nicht so schlimm ist.
SARS-CoV-2-Prognose, warum bei der Beurteilung des neuen Coronavirus selbst vage Vorhersagen nützlich sein können, das waren Hintergründe und Informationen von meinem Kollegen Volkert Wildermuth aus Berlin. Experimente bei Schwerelosigkeit kann man an Bord der internationalen Raumstation machen. Allerdings ist das eine kostspielige Sache, weshalb die Fachwelt Alternativen entwickelt hat, zum Beispiel sogenannte Falltürme. Man lässt eine Kapsel in einem Turm fallen, sodass in ihr Schwerelosigkeit herrscht, auch wenn nur für wenige Sekunden. Einen ganz neuen Typ von Fallturm hat nun die Uni Hannover entwickelt, den Einstein-Fahrstuhl. Frank Rothelüschen hat den Turbo-Fahrstuhl für uns besucht.
Wir haben ein sehr massives Stahlgestell hier stehen, bestehend aus 2 Türmen, einem blauen Turm, einem gelben Turm.
Christoph Lotz blickt an einem Metallgerüst hoch, das verdächtig an den Stützpfeiler einer Achterbahn erinnert. Ganz falsch liegt man mit diesem Eindruck nicht.
Der blaue Turm ist für den Antrieb gedacht und der gelbe Turm ist einzig und allein für die Gondelführung.
Die Konstruktion ist ein Fallturm, eine Vorrichtung, mit der sich für ein paar Sekunden Schwerelosigkeit erreichen lässt. Der Einstein Elevator, so heißt das Projekt der Uni Hannover, ist ein Fallturm mit einer neuen Technik. Die Gondel, in der Experimente unter Schwerelosigkeit stattfinden, hat die Größe einer Fahrstuhlkabine und fährt einen gut 30 Meter hohen Turm rauf und runter. Quasi ein Turbolift für die Wissenschaft mit einem außergewöhnlichen Antrieb.
Die Antriebe kommen tatsächlich aus dem Achterbahnbau. Die werden sonst in Freizeitparks eingesetzt, um einen personenbesetzten Wagen loszukatapultieren. Bei uns ist die Achterbahn quasi vertikal aufgebaut. Der Fahrgast ist unser Experiment und die Kabine ist der Wagen, der da eben rauf und runter bewegt wird.
6500 PS leistet der Elektromotor, der die knapp 3 Tonnen schwere Gondel nach oben befördert. Und zwar mit einer Mordsbeschleunigung.
Es ist ein Katapultstart, weil wir eben von unten senkrecht nach oben und mit einer sehr großen Beschleunigung starten. Wir beschleunigen das Ganze auf den ersten 5 Metern auf 72 km pro Stunde. 5G ist die Beschleunigung.
Sobald die Beschleunigung aussetzt, rauscht die Gondel weitgehend kräftefrei nach oben, erreicht die Spitze des Turms und fällt wieder nach unten. Währenddessen, für etwa 4 Sekunden, herrscht in der Gondel Schwerelosigkeit oder Mikrogravitation, wie es im Fachjargon heißt. Kurz vor dem vermeintlichen Aufprall greift der Elektromotor wieder zu und bremst die Gondel sicher ab. Gegenüber anderen Falltürmen hat die Achterbahnkonstruktion diverse Vorteile, sagt Lotz. Zum Beispiel,
dass wir 300 Mal pro Tag starten können. Alle 4 Minuten können wir ein Experiment starten. Bei klassischen Falltürmen ist man mit wenigen Experimenten pro Tag dabei. Das liegt einfach daran, dass man große Vakuumröhren hatte, die evakuieren muss. Und es ist ein langwieriger Prozess.
Anders als bei anderen Falltürmen muss man den Einstein-Elevator nicht luftleer pumpen, damit sich die Gondel ungestört bewegen kann. Dafür sorgt eine raffinierte Steuerung des Elektromotors. Lotz geht die Treppe zur Turmspitze hoch. Zwischendrin öffnet er eine Tür und zeigt auf Schaltschränke, gut gekühlt durch eine kräftige Lüftung. Die Kraftzentrale des Einstein-Elevators.
Supercaps, Superkondensatoren, um die 1000 Volt bei 5000 Ampere eben auch zur Verfügung zu stellen, die der Antrieb braucht, um diese 2,7 Tonnen aus dem Stand so schnell zu beschleunigen.
Weiter geht's die Treppe hoch und als Christoph Lotz oben ankommt, ist er ein wenig außer Atem.
Jetzt sind wir die 14 Stockwerke nach oben und können jetzt bis runter gucken. Darf man eben nicht Höhenangst haben, das wäre ein bisschen blöd.
Doch wenn der Fallturm loslegen soll, darf hier niemand sein, aus Sicherheitsgründen. Dann versammelt sich die Crew im Kontrollraum. Von hier aus wird der Einstein-Elevator über diverse Displays gesteuert.
3, 2, 1, jetzt.
Lotz macht einen Systemcheck. Auf dem Bildschirm wechselt ein Kontrolllämpchen nach dem anderen von Rot auf Grün.
3, 2, 1, jetzt. Jetzt hört man einen Hupen drüben, dass man eben nochmal weiß, okay, jetzt geht's gleich los. Jetzt hört man dann die einzelnen Motorelemente durchschalten und eben auch die Wirbelstrombremsen.
Der Test ist absolviert, die Startlampe blinkt. Der Maschinenbauingenieur schaltet die Anlage scharf. Sein Kollege startet den Countdown.
3, 2, 1, Start.
Ein Kamerabild zeigt, was innerhalb von 5 Sekunden im Turm passiert. Die Kapsel schießt nach oben, kehrt an der Turmspitze um, fällt wieder nach unten und wird rapide abgebremst. Christoph Lotz lehnt sich zufrieden zurück.
Alles hat einwandfrei funktioniert.
Derzeit testen die Fachleute ihren Powerlift auf Herz und Nieren. Doch bald soll der Routinebetrieb starten, sollen regelmäßig Experimente bei Mikrogravitation laufen. Im Fokus stehen 2 Forschungsthemen.
Es ist einmal die Quantenforschung, Quantensensoren zu entwickeln für zukünftige Weltraummissionen. Und das zweite Standbein kommt aus dem Maschinenbau. Und da wollen wir eben uns um das Thema additive Fertigung für Weltraumanwendungen kümmern.
Wie gut funktioniert ein 3D-Drucker unter Schwerelosigkeit, etwa wenn die Crew einer Mars-Rakete ein Ersatzteil ausdrucken will? Probleme dieser Art soll der Einstein-Elevator lösen helfen. Interesse jedenfalls scheint vorhanden. Laut Christopher Lotz gibt es Anfragen von Forschern aus aller Welt, die liebend gern am Achterbahnfallturm in Hannover experimentieren würden.
Schwerelos dank Achterbahntechnik. Frank Rothelüschen über den Einstein-Elevator der Universität Hannover. Und mit beiden Beinen fest auf dem Studioboden stehend hat jetzt Piotr Heller noch die Wissenschaftsmeldung.
China will den illegalen Handel und den Verzehr von Wildtieren stärker verfolgen. Wie eine chinesische Nachrichtenagentur meldet, hat die Volksrepublik heute ein entsprechendes Verbot verabschiedet. Der Verzehr ökologisch wichtiger sowie wissenschaftlich und sozial wertvoller Tiere, die staatlich geschützt sind, soll demnach vollständig verboten werden. Wer Wildtiere illegalerweise jagt oder isst, soll hart bestraft werden. Ziel der Verordnung sei es, Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Experten gehen davon aus, dass das neue Coronavirus von Wildtieren auf den Menschen übertragen worden sein könnte. Bislang galt China als Dreh- und Angelpunkt für den illegalen Handel mit Wildtieren.
Ingenieure haben eine künstliche Mangrove gebaut.
Das Besondere an Mangroven ist, dass sie in Salzwasser überleben können. Dafür lassen sie Wasser, wie andere Pflanzen auch, über ihre Blätter verdampfen und saugen es gleichzeitig mittels Kapillaren aus dem Boden nach oben. Das erzeugt einen derartigen Unterdruck, dass die Mangrove Salzwasser durch Membranen in ihren Wurzeln ziehen kann und es dadurch entsalzt. Diesen Mechanismus hat das Team aus den USA, China und Kanada nun in kleinem Maßstab in einem technischen Gerät nachempfunden. Im Fachblatt Science Advances schreiben die Wissenschaftler, dass sich mit dem Gerät die Hydraulik von Pflanzen besser erforschen ließe. Für die Meerwasserentsalzung im industriellen Stil sei es aber nicht geeignet.
Amerikanische Forscher betrachten den Gleichgewichtssinn von Fischen, um den Ursprung eines Giftes aufzuspüren.
Die Wissenschaftler haben 2011 etwa 1000 Exemplare des Sacramento Splittail gefangen, einer Fischart, die in der Gegend um San Francisco lebt. Etwa 80% der Tiere hatten verformte Wirbelsäulen. Die Forscher gehen davon aus, dass Selen zu diesen Missbildungen geführt hat und machten sich daran, die Quelle des chemischen Elements zu suchen. Dazu analysierten sie kleine Körnchen in den Gleichgewichtsorganen der Fische, denn sie spiegeln wie die Jahresringe eines Baumes die Lebensbedingungen der Tiere wider. So konnten die Forscher zeigen, dass die Fische das Selen von ihren Müttern mitbekommen, sowie sehr früh in ihrem Leben durch Nahrung aufgenommen hatten. Das berichten die Wissenschaftler im Fachblatt Environmental Science and Technology. Die Quelle des Selens haben sie noch nicht gefunden, aber der Ansatz mit den Gleichgewichtsorganen könnte in Zukunft dabei helfen, den Ursprung von Umweltgiften zu finden.
Britische Grundschüler sollen keine Kopfbälle mehr trainieren.
Das haben die Fußballverbände Englands, Schottlands und Irlands heute beschlossen. Demnach sollen Kinder im Alter von bis zu 7 Jahren gar keine Kopfbälle trainieren. Für ältere Kinder und Jugendliche soll es Einschränkungen geben. In Fußballwettbewerben bleiben Kopfbälle erlaubt. Hintergrund ist die sogenannte Field-Studie der Universität Glasgow. Sie kam zu dem Ergebnis, dass ehemalige Fußballer ein 3,5-mal höheres Risiko haben, an einer Gehirnerkrankung zu sterben, als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Fadenwürmer befallen auch Gehirne von Eidechsen-Embryonen.
Ein internationales Team hat die Würmer in den Eiern von Eidechsen in den Pyrenäen entdeckt. Es sei das erste Mal, dass derartige Parasiten in den Eiern von Reptilien gefunden wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den mikroskopischen Würmern handelt es sich um eine bislang unbekannte Art. Sie hatte neben den Gehirnen der ungeschlüpften Jungtiere auch die Eierstöcke von deren Müttern befallen. Der Fund ist ungewöhnlich, denn bisher ging man davon aus, dass eierlegende Tiere Parasiten nicht an ihren Nachwuchs weitergeben.
Ein archäologischer Fund im antiken Teil Roms beflügelt die Legende um Romulus.
Es handelt sich um einen Sarkophag aus Tuffstein. Er ist etwa 1,40 Meter lang und Archäologen haben ihn in einem unterirdischen Raum auf dem Areal des Forum Romanum entdeckt. Bei dem Raum handelt es sich vermutlich um eine Kulturstätte, die Romulus gewidmet sein soll. Der Legende nach hat Romulus Rom mit seinem Zwillingsbruder Remus um 753 vor Christus gegründet.
Sternzeit, 24. Februar. Heute ist Schalttag. 2020 ist ein Schaltjahr. Es hat 366 Tage, also einen mehr als ein Gemeinjahr mit 365 Tagen. Nur in Schaltjahren gibt es den 29. Februar. Daher wird dieser Tag umgangssprachlich als Schalttag bezeichnet. Doch das ist nicht korrekt. Der Erfinder der Schaltjahre, Julius Caesar, hat bei seiner Kalenderreform im Jahr 46 vor Christus den zusätzlichen Tag vor dem 24. Februar eingefügt und somit das Fest der Terminalen um einen Tag verlängert. Ganz offiziell ist also heute Schalttag. Und aus den Tagen zwischen dem 24. und 28. Februar werden dann die Tage 25. bis 29. Februar. Die Cäsarsche Regel spielt bis heute in religiösen Kalendern eine Rolle. Die Tagesheiligen verschieben sich mit den Tagen mit. Heute ist einfach Schalttag, morgen ist dann der Tag des heiligen Matthias, was in Gemeinjahren für den heutigen Tag gilt. Entsprechend verfährt man mit Viktor, Nestor, Sarah und Antonia an den Tagen bis Monatsende. Einen Vorteil hat diese Regelung. Wer am 29. Februar geboren wird, hat keineswegs einen Geburtstag, den es nur alle 4 Jahre gibt. Denn vom Tagesheiligen her ist es der 28. Und wer an einem Schalttag zur Welt kommt, hat im folgenden Jahr einfach wieder am 24. Februar Geburtstag. Warum es überhaupt Schaltjahre geben muss, erläutert die Sternzeit am Freitag. Einen Tag vor dem vermeintlichen Schalttag.
Mit der Sorge der Börse vor der Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt sich Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon Uli Blumenthal.